Beachte bitte unseren Disclaimer.
Herzlich willkommen bei deinem neuen Aktienpodcast mit deinen beiden Aktienbuddies Marcel und Philipp von MVI. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und ich bin immer noch Marcel. Heute ist der 12.01.2025, ist die Folge 272. Und heute geht es um The Future Starts Now, Philipp. Das ist die heiß ersehnte Folge. Ja. 10 Aktien, die wir für das Jahr 2025 herausgesucht, herausrecherchiert haben. Und jetzt geht's los. Bevor wir einsteigen, Philipp,
ja.
Du warst im Urlaub, du konntest dich erholen, bist wohl gebräunt.
Und, sieht man das, ja?
Ja, richtig. Also Schiffsbräune könnte man sagen. Ne? Wie war's?
Viva España. Also es war wunderschön, Marcel. Und ich will dich nicht neidisch machen, aber wir hatten im Schnitt 20 Grad und Sonne. Mega Kreuzfahrt, hat super viel Spaß gemacht, natürlich wie immer. Wir waren in Lissabon, in Malaga, in Valencia. Ich war auch in Marokko, ja, Nordafrika, in Agadir, dann noch Lanzarote. Also es ist zum Abschalten wunderbar. Du warst natürlich auch so ein bisschen beeindruckt, wie sehr ich mich nicht mit der Börse beschäftigen konnte, so
es
im Vorgespräch.
Wahnsinn, ich habe mich
alles
quasi gebrieft.
Alles ist an mir vorbeigelaufen, aber die Welt dreht sich weiter und das heißt natürlich auch, man kann sich auch entspannen beim Investieren. Und meine Frau und ich, wir starten jetzt unseren ersten gemeinsamen Sparplan, weil es gibt ja Bordguthaben, wenn man bei AIDA fährt, wenn man Aktionär ist oder auf AIDA fährt. Das machen, glaube ich, auch andere. Und AIDA gehört ja zu Carnival Cruise Line, also einen zyklischen Sparplan, weil wenn wir irgendwann wieder auf See gehen wollen, 200 Euro Bordguthaben gibt es. Und
schlecht.
Das ist schon ziemlich viel.
Ja.
Und aber es ist natürlich immer, also Kreuzfahrten sind ja auch immer was für sich. Du hast die einen, du weißt, wir haben unseren kleinen Sohn dabei, die einen mögen Kinder überhaupt nicht, andere finden Kinder super toll und du erlebst immer so Sachen. Eine kleine Anekdote, ich musste mir ja einen grinsen, aber ich konnte nicht anders. Bist du bereit?
Ja.
Also, es gibt immer, auf der AIDA gab es von, ich glaube, 14:30 bis 16 Uhr gab es Kuchen. Und da hatten die so eine Auslage. Es gab immer 4 Sorten Kuchen, die du auswählen konntest am Tag. Und da gab es eine Vitrine. Und da konntest du dir angucken, also zum Beispiel Käsekuchen, Mandarinenkuchen, Pflaumenkuchen, Apfelkuchen. Und dann konntest du beim Bestellen dem Kellner oder der Kellnerin sagen, ich hätte gern ein Stück Apfelkuchen. Und da kommt eine Frau in Louis Vuitton, sie sah aus wie eine wandelnde Lippe mit Sonnenbrille. Immer. Ja, also selbst auch in geschlossenen, dunklen Räumen musste die Sonnenbrille aufgesetzt werden. Ja,
im Maschinenraum auch.
Im Maschinenraum wahrscheinlich auch. Und dann stolzierte sie dahin zu dieser Auslage. Und was hat sie gemacht? Sie macht die oder diese Präsentationsvitrine, sie macht die auf, nimmt sich ein Stück Kuchen raus. Also von den 4 waren dann nur noch 3 zu sehen. Und da war eine andere Person hinter ihr und hat sie dann darauf hingewiesen, dass das ja nur eine Vitrine zum Gucken ist und dass das nicht etwas ist, dass man sich das einfach mitnimmt. Und diese Frau war so empört, dass sie sich dann umgedreht hat und ganz laut geworden ist. Also entschuldigen Sie, ich bitte Sie.
Ich bin eine Lady.
Ja, das war so herrlich. Sie hat sich dann das Stück Kuchen genommen und ist wieder zum Fahrstuhl und auf ihre Kabine gefahren. Also Wahnsinn.
Hat sich hoffentlich geschämt. Ja.
Naja, ich glaube, sie wusste es nicht besser.
Kann passieren.
Und ich habe ein Flop der Woche, ein Pre-Flop der Woche und das sind genervte Deutsche.
Okay.
Es war wieder unfassbar. Wir waren auf Mallorca und deswegen sagt man dann am Ende, also die Reise ist gestartet auf Mallorca, nach Mallorca oder von Mallorca wieder zurück nach Mallorca.
Einmal um die Insel.
Wir waren auf dem Flughafen, du kennst den ja auch und da gibt es doch diesen McDonald's. Ja. Und dahinter ist die Lounge. Wir waren in der Lounge und da war eine Familie mit 2 anderen Kindern. Und ein Kind hat geweint. Unser Sohn hat geschlafen im Kinderwagen. Neben uns waren Herbert und Brigitte. Und dadurch, dass das andere Kind geweint hat, und was hat der Herbert gemacht? Der hat angefangen rumzubrüllen.
Nee.
Wirklich so, ey, 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 ey. Ist richtig laut geworden.
Ja.
Und jetzt habe ich mich gefragt, hat das jetzt geholfen dem weinenden Kind? Hat das dem Herbert geholfen? Weil der Herbert hat dann zu uns geguckt und hat gemerkt, dass wir ihn angeguckt haben wie, was bist denn du für ein Idiot?
Völlig entsetzt.
Und was macht der Herbert? Der sieht dann, dass unser Sohn geschlafen hat. Den hat er aber dadurch aufgeweckt und zeigt noch hier Entschuldigung.
Tja, Herbert.
Wäre meine Frau und mein Sohn nicht dabei gewesen, hätte ich den Herbert angebrüllt.
Wärst du lauter gewesen.
Ja, so und dann waren wir wieder zurück in Good Old Germany, sind am BER gelandet. Und unser Sohn saß vorbildlich die 2,5, 3 Stunden im Flugzeug, hat nichts gemacht. Und dann haben wir ihn laufen lassen, ja, und er hat sich total gefreut und hat so ein, du kennst das ja auch, wenn die Kids dann so einen Freudenschrei machen. Und da war dahinter eine Frau, die hat sich tierisch aufgeregt, dass unser Sohn sie genervt hat, ja, mit seinem Freudenschrei.
Mist.
Aber meine Frau, sei Dank, meine Frau ist dann zu dieser Person hin und hat ihr einen Tipp gegeben. Und dieser Tipp ist für alle, die sich genervt fühlen von kleinen Kindern. Ich finde ihn sehr gut, dass wenn man keine Lust hat auf kleine Kinder im dann so beim Reisen, sollte man entweder nicht reisen oder im Privatjet fliegen.
Oh, nicht schlecht. Schön,
also sprachlos, wirklich, sprachlos.
Absolut, also da
also vieles erlebt auf. Und ich finde, man sollte mal so ein Buch schreiben. Also ich wünsche mir das auch für 2025, einfach ein bisschen mehr Gelassenheit, ein bisschen mehr Lockerheit. Ich glaube, das brauchen wir auch an der Börse. Ja. Deswegen seid ihr natürlich heute alle da. Wir sind hier dafür da, um, wir sind so eure Feel-Good-Manager auch dieses Jahr. Wir wollen durch, gemeinsam durch dieses Börsenjahr, wir haben 10 spannende Ideen, wobei eigentlich jedes Unternehmen eine Idee ist. Und wenn ihr wirklich Bock habt, uns 24/7 am Tag zu erreichen, dann gibt es unsere WhatsApp-Gruppe. Link dazu gibt es in den Shownotes. Wir haben unsere Watchlist. Wir sind mehr als 100 Personen schon in dieser WhatsApp-Gruppe. Viele tolle Investmentideen werden dort besprochen, Marcel.
Ja,
ich habe aber auch so noch ein paar Themen mit dabei. Und ich habe nämlich zum Beispiel die Top 3 der reichsten Frauen der Welt.
Schön.
Dann sprechen wir über eine Übernahme, die die Lufthansa getätigt hat. Wir haben eine Zuschauerfrage. Als Top der Woche gibt es auch wieder etwas, wo man einfach seinen Horizont erweitern kann. Flop der Woche ist, dass unsere Polizisten, also unsere Polizei in Deutschland sparen muss aufgrund fehlender Haushalte. Und dann kommen wir natürlich auch wie immer schon zu unseren Top 10 Ideen. Investment-Idee gibt es auch noch die Woche und natürlich unsere Spekulation die Woche. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich 2024 gewonnen habe, aber ich bin darauf bedacht, meinen Sieg zu wiederholen.
Ja, ja.
Bis jetzt steht es ja 1-1 in den Jahreswertungen.
Das stimmt, ja.
Ich hoffe, dass ich Ende des Jahres 2-1 in Führung gehen werde.
Ja, aber schön, dass du es ansprichst, weil das ist eine schöne Brücke für mich, denn ich wollte dir natürlich deinen Sieg auch respektabel mitfeiern. Und da du ja jetzt unter die Kryptoanleger gegangen bist und mit deinem jetzt, sag mal, recht großen Investment in Bitcoin.
4 Euro? Oh nein.
Habe ich dir natürlich was mitgebracht.
Oh, bitte nicht.
Ja, und zwar Kryptomillionär Loading. Oh. Eine Tasse, darauf solltest du trinken, damit du im Prinzip reicher denn je wirst, ja, und du hast ja jetzt eben auch, ich sag mal, deinen Kryptozugang gefunden und da, denke ich, wirst du aus dieser Tasse also besser trinken können als jeder andere auch.
Für alle, die es nicht bekommen oder gesehen haben, ich habe ja gewettet gegen einen RB Leipzig Trainer und habe dann für 4 Euro also bei 1 Euro Ordergebühr habe ich für 3 Euro Bitcoins gekauft. Also nicht Bitcoins, Bitcoinchen. Und als ich in Valencia war, habe ich sie ja geschickt. Ich habe ja einen Bitcoin-Cash-Automaten gefunden, einen Bankautomaten.
Ja, hast du überfallen.
Habe gesagt, gib die Währung her.
So schnell kannst du
gehen. Aber ich verstehe den Sinn schon so ein bisschen, weil es gibt ja nur 21 Millionen insgesamt.
Ja, eben. Nee, aber ich dachte mir, das ist vielleicht jetzt...
Vielleicht starte ich einen wöchentlichen Sparplan mit einem Euro.
Du wirst eben jetzt dadurch richtig reich. Ich habe mitgebracht ein paar Themen der Übernahmen. Es gab einige Übernahmen schon, das Jahr ist eigentlich noch recht jung, ja, wie wir alle wissen. Und deswegen werde ich mich hier auch einmal über die Übernahmen mit dir unterhalten. Ich habe einen Tenbacker der Woche mit dabei. Es gibt einen Top der Woche, der zu Weihnachten schon stattfand und hier auf jeden Fall noch Platz finden sollte im Podcast. Und als Flop, muss man sagen, sind die aktuellsten Entwicklungen in den USA durchaus... angebracht. Und ja, dann denke ich, wird es spannend, weil wir natürlich auch den Stefan heute nochmal hören.
Ja.
Noch vor unseren 10 Investment-Ideen für das ganze Jahr. Und jetzt würde ich sagen, feuerfrei für unseren Werbespot und Werbepartner. Hey Leute, seid ihr bereit, eure Online-Privatsphäre auf das nächste Level zu bringen? Ich möchte euch heute meinen treuen Begleiter im Netz vorstellen, ExpressVPN. Warum ExpressVPN? Nun, ich persönlich nutze es täglich, um anonym und sicher im Internet unterwegs zu sein. Ob beim Streaming, Online-Shopping oder einfach nur beim Surfen. Meine Daten sind geschützt und ich muss mir keine Sorgen machen, dass jemand mitliest. ExpressVPN hat mehr als 15 Jahre Erfahrung in Sachen Datenschutz und wird von über 4 Millionen Nutzern in 180 Ländern verwendet. Es ist nicht nur unglaublich schnell, sondern auch super einfach zu bedienen, selbst für Technikmuffel wie mich. Mit nur einem Klick birgt es deine IP-Adresse, verschlüsselt deine Daten und leitet deinen gesamten Internetverkehr durch einen sicheren Tunnel. Und das Beste, ExpressVPN funktioniert mit über 50 Streaming-Diensten wie Netflix und Amazon Prime. Das heißt, ihr könnt eure Lieblingsinhalte von überall auf der Welt genießen, ohne Einschränkungen. Ich nutze es auf meinem Laptop, Smartphone und sogar auf meinem Smart TV. Mit einer einzigen Lizenz könnt ihr bis zu 8 Geräte gleichzeitig schützen. Und solltet ihr mal Fragen haben, steht der deutsche Kundenservice rund um die Uhr zur Verfügung. Ihr wollt es ausprobieren? Dann holt euch jetzt 61% Rabatt auf den 2-Jahres-Plan plus 4 Monate gratis. Geht einfach auf expressvpn.com/aktienbuddies. Nochmal expressvpn.com/aktienbuddies. Aktienbuddies mit dem großen A. Diesen Link findet ihr natürlich in den Shownotes. Und wenn du dich heute anmeldest und es dir nicht gefallen sollte, gibt es eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie. Also es ist völlig risikofrei. Viel Spaß beim sicheren Surfen.
Kommen wir zum ersten Unternehmen, welches wir diese Woche besprechen wollen, Marcel. Und ihr seht es auf YouTube auch alle wieder. Wir haben diese Übersicht. Ihr habt gesagt, macht die Präsentation weiter. Also gebt uns gerne ein Like, ein Abo und 5-Sterne-Bewertungen überall. Auch für diese Präsentation. Bei Spotify sieht man sie ja auch. Und das erste Unternehmen, über welches wir heute sprechen, ist Stryker. Und Marcel, du bist investiert.
Ja.
Im Fonds ist es auch mit dabei bei uns, also wo wir gemeinsam die Werbeeinnahmen auch investieren. Und auch da sind wir schon über 60% im Plus. Wir sind beide der Meinung, buy and hold. Und jetzt erzähl uns mal, wieso, weshalb und warum hast du Stryker heute eigentlich mitgebracht?
Ja, sie haben eine Übernahme gleich zu Jahresbeginn bekannt gegeben. Mhm. Und zwar Inari Medical. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein.
Ja.
Kurz zuvor zu den Bedingungen, also 4,9 Milliarden Dollar werden bezahlt, $80 je Aktie demzufolge für die in bar bezahlt werden auch. Stryker kann sich das ganz gut leisten, kann man durchaus so feststellen und 60% Aufschlag heißt das dann wiederum für die Inari-Aktionäre, die eben am Vorhandelstag noch bei einem deutlich geringeren Kurs lag. Und Inari Medical ist ein Spezialist für Geräte venöser Thromboembolien, die sie eben da herstellen, um das Ganze oder diese Krankheiten, die ja doch sehr häufig sind, gerade in dem Bereich, zuvorzukommen. Und Abschluss soll schon Ende des ersten Quartals 2025 sein. Das heißt, es geht also hier wirklich recht schnell. Man kann es sofort übernehmen. Und auch Bedenken der Wettbewerbsbehörden gibt es hier relativ wenig. Und jetzt wird hat Stryker noch nicht direkt bekannt gegeben, wie sich die Übernahme direkt auf das Ergebnis auswirken sollte. Das wird spannend, denn Inari macht knapp $574 Millionen Umsatz, was natürlich schon mal gut ist im Geschäftsjahr 2024 und wächst so knapp 20% im Schnitt pro Jahr, muss man knapp sagen. Ne? Und 2021 sind sie erst an die Börse gegangen, da habe ich sie das erste Mal gelesen, seitdem natürlich aus den Augen verloren, weil es jetzt nichts war, wo man sagt, da hat man jetzt einen richtig guten Ansatzpunkt zu kaufen. Und seitdem kann man sagen, aber nur Wachstum. Der Umsatz konnte immer schön zulegen. Natürlich ist das Unternehmen noch in den Verlusten zu finden, was eher daran liegt, dass man natürlich noch den Markt erobert mit den Produkten, die sie eben auch zugelassen weitergeben können. Und ich glaube, das wird, und das würde ich schon mal vorwegnehmen, so als meine Ansicht, die Übernahme ist sehr klug in meinen Augen, weil Stryker kann das natürlich gleich viel besser skalieren mit den ganzen Kontakten, die sie zu all den Krankenhäusern und medizinischen Einrichtungen haben. Ich glaube, da wird auch recht schnell aus dem Minus, was Inari Medical da bisher hatte, ein Plus und natürlich ein Umsatzschub, der über Stryker natürlich enormst wirksam sein wird. Ich glaube, dass sie, wenn sie am 28.01. bekannt geben, wie die Übernahme sich wirklich auswirkt, da einen sehr positiven Input für die Aktie gibt.
Schauen wir uns die Aktie gerade mal an. Also von der Bewertung her ist Stryker ein Average Grower, obwohl das KGV historisch gesehen bei 38 liegt. Also wenn ein Unternehmen, das entspannt wächst, heißt so zwischen 10 oder 8 bis 12% beim Umsatz jedes Jahr, wenn sie trotzdem ein so hohes KGV haben, ist das meistens ein Hinweis auf ein Unternehmen mit hoher Qualität. Und das haben sie bei den Bruttomargen, bei den operativen Margen und auch bei der Cash Conversion. Sie sind relativ hoch verschuldet mit einer Interest Coverage von 11 oder was heißt relativ, also noch akzeptabel. Aber sie können sich das leisten, wie du schon sagst, weil sie haben ordentlich Free Cashflows. Sie sind natürlich auch bekannt, sie machen viele Implantate.
Ja, die ganzen Liegen, ne, in den Krankenhäusern, genau, Implantate, wirklich viele medizinische Produkte, die aber helfen, Menschen am Leben zu halten, da auch gewisse, Dauerbegleitungen mitzumachen. Also da sind sie sehr breit aufgestellt.
Wenn man jetzt Stryker nach dem KGV bewertet, könnte man sagen, auf dem aktuellen Niveau mit 37,4 für nächstes Jahr, ist Stryker aktuell vielleicht fair bewertet. Deswegen bin ich auch der Meinung, wenn man überzeugt ist, kann man jetzt hier einen Buy-and-Hold-Einstieg machen oder vielleicht sogar einen Sparplan über die nächsten 6 bis 12 Monate. Du bist schon länger investiert, nehme ich an.
2018, glaube ich, ja. Also Wahnsinn. Schon doch eine längere Zeit. Ich glaube auch knapp 100% jetzt im Plus, also knapp unter 100%. Und ja, bin weiter überzeugt, das ist so ein klassischer Dauerläufer. Den beachte ich auch kaum. Also nur zum Depotrückblick sieht man ihn mal wieder.
Schauen wir uns die Aktie von Inari einmal an. Ja, also du hast es schon gesagt. Inari, und das glaube ich ist jetzt auch der spannende Move. Da bin ich auch gespannt. Du wirst uns hoffentlich nochmal berichten, wie sich diese Übernahme auch auswirken wird. Weil sie wollen dieses Jahr jetzt auch beim EBIT positiv werden. Ja, also sie kaufen sich jetzt hier keine verlustreiche Firma mehr ein, sondern sie scheinen vielleicht auch ein bisschen gewartet zu haben, dass sie gezeigt haben, dass sie Geld verdienen können mit den Produkten. Sie sind noch ein Fast Grower, sie wachsen beim Umsatz etwas besser auch als Striker, vielleicht sogar noch besser, weil sie dann natürlich auch die Striker-Vertriebskanäle übernehmen und auch mit nutzen werden. Wir sind beide der Meinung, kein Kauf, weil auf dem aktuellen Niveau, sie sind fast beim Übernahmepreis, der Markt geht davon aus, das wird übernommen, also jetzt da einsteigen ist eigentlich komisch, wenn man es unbedingt mal kaufen wollte, glaube ich, macht man auch keinen Fehler, jetzt zu sagen, jetzt kauft man noch eine Striker dazu.
Ja, genau. Und das ist ja das Schöne, also die wachsen gut und jetzt haben sie noch mehr PS durch Striker, weil natürlich die Vertriebskanäle einfach schon da sind und das wird dem Unternehmen nur gut tun. Und wenn sie dann auch Synergien erzielen, wird auch der Gewinn hier relativ schnell mit eintreten. Ja. Ich glaube, das wegen eigentlich eine sehr, sehr schnell und auch kluge Übernahme von Striker.
Marcel, es gibt ja immer so Listen, die sind, finde ich persönlich, sehr spannend, um zu zeigen, wer sind die reichsten Menschen der Welt. Und diese Woche gab es eine Liste mit den 10 reichsten Frauen der Welt. Und ich möchte dich jetzt nicht langweilen mit Platz 4 bis 10, weil das kann ja jeder so halbreich werden. Deswegen habe ich für dich die 3 reichsten Frauen der Welt heute mal mitgebracht. Und von manchen, die könnte man kennen, aber manchen, glaube ich, hat man noch nie gehört. Und auf Platz 3 ist Julia Koch. Kennst du Julia Koch? Hast du von ihr schon mal gehört?
Ich habe tatsächlich den Bericht auch gelesen. Ach so. Und daher kann ich jetzt ja sagen, aber vorher muss ich da auch passen tatsächlich.
Also sie ist die Witwe von David Koch und David Koch ist leider im August 2019 im Alter von 79 Jahren gestorben und sie hat geerbt 42% der Anteile an Koch Industries. Ich habe davon noch nie was gehört.
Ja. Ist ein privates Unternehmen. Ne?
Das ist ein privates Unternehmen, aber sie hat dadurch ungefähr 60 Milliarden US-Dollar. Und sie ist in den 80ern, oder sie ist in Iowa geboren, ist dann nach New York City gezogen und arbeitete als Assistentin des Modedesigners Adolfo. Von dem habe ich auch noch nie gehört. Aber ich glaube, Julia Koch, also Platz Nummer 3. Nummer 2. Die Familie kennt man in den USA und kennt man bestimmt auch durch unseren Podcast. Das ist die Familie Walton. Und da gibt es natürlich die Alice Walton. Und sie belegte vor einigen Jahren noch den ersten Platz in diesem Ranking. Aber seit 2024 gilt die Arme jetzt nur noch als zweitreichste Frau der Welt. Bitte. Und sie ist die Tochter des Walmart-Gründers Sam Walton und hat aktuell ein geschätztes Vermögen von 70,7 Milliarden Dollar. Und Platz Nummer 1, ich glaube, diese Frau kennt man nicht.
Na doch, habe ich schon mal gehört, ja. Ist immer mal in den Medien, also auch selbst in Deutschland mal präsent.
Ach so. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Sie kommt aus Frankreich, also François Bettencourt-Meyer. Mhm. Und ihre Familie, sie sind auf dem ersten Platz im Ranking und sie ist die Enkelin des Gründers von L'Oréal. Der 70-Jährigen gehören noch ein Drittel aller L'Oréal-Aktien. Überleg dir mal, was du da für eine Dividende kriegst. Ja. Und sie kommt auf ein geschätztes Vermögen von 99,3 Milliarden Dollar. Und was hier natürlich auch wieder interessant ist, Marcel, und das ist vielleicht auch so die Motivation, hier sind immer welche dabei, wo Aktien auch mit im Spiel sind. Also auch in den anderen Top 10, also in den restlichen Rankings, sind es meistens die Kapitalmärkte, die Aktien, die Menschen sind durch Aktien auch dann vermögend geworden. Natürlich auch, weil sie meistens die Firmen mit gegründet haben, aber nichtsdestotrotz, sie haben ihre Anteile genommen, an der Börse verkauft und sind dadurch reich geworden. Und ich glaube, das ist doch ein wunderbarer, eine Motivation einfach für 2025 auch mal hier in diese Gefilde irgendwann zu kommen.
Ja, ist ein bisschen schade, dass wir hier natürlich unter den Platz 3 oder auch in den danach folgenden Ranking tatsächlich eher nur Erben sind oder Erbinnen in dem Falle sind. Mhm. Und das ist ein bisschen schade, weil bei den, ich sag mal, bei den Herrschaften ist es ja so, dass die Reichsten natürlich fast gar keine Erben mehr sind, sondern alles so self-made. Und da wünsche ich mir natürlich über die nächsten Jahrzehnte, dass da vielleicht ein bisschen mehr auch aus der Seite kommt, weil Frauen haben es ja strukturell dann tatsächlich beim Gründen auch schwieriger und auch beim Raisen und beim, also da hoffe ich, dass der Zeitgeist da mitgeht, dass da auch vielleicht auch ein bisschen mehr Druck aus der Seite kommt und dann auch noch mehr Innovation entsteht.
Ich freue mich ja immer, wenn du Unternehmen mitbringst, in welche ich selber investiert bin. Und das Unternehmen, was du uns jetzt mitgebracht hast, Marcel, habe ich, weißt du, wann ich das gekauft habe?
2017.
Am 23.10.2018.
18.
bin 127% im Plus und meine persönliche Dividendenrendite, liebe Damen und Herren, also die aktuelle liegt bei 1,93 und meine persönliche ist schon, jetzt kommt's, bei 5,27% pro Jahr. Und meine Gesamtrendite, wenn ich den Kursgewinn mit der Dividende dazu nehme, liegt schon bei 145%. Also auch hier wunderbar den Markt geschlagen. Und es ist die Aktie von Paychex. Und was ist da eigentlich los, Marcel?
Ja, auch da gab es eine Übernahme. Auch sie gleich zum Jahresbeginn wollten sich ein bisschen verstärken und wussten gar nicht mehr, wohin mit dem Geld wahrscheinlich. Und haben einen Wettbewerber, einen recht jungen Wettbewerber, einfach mit vom Markt genommen, indem sie für 4,1 Milliarde Dollar in bar Paycor HCM oder HCM übernommen haben. Und sie sind tatsächlich direkter Wettbewerber. Also sie haben die gleichen Kunden, die sie adressieren und diese wachsen nach wie vor sehr solide. Ja. Und Paycor kam ja auch erst vor kurzem an die Börse, also ist noch gar nicht so lang her. Und Paychex erweitert demnach die Produktpalette, kann das also ein bisschen skalieren, hat neue Angebote dadurch auch im Sortiment und 22,5% werden die Dollar werden pro Aktie bezahlt. Das ist ein Aufschlag von 19%. Ich finde, das ist nicht sehr viel mehr, wenn man überlegt, gerade eben die Übernahme von Stryker, ja. 60% Aufschlag und hier jetzt 20. Das lässt sich, denke ich, ganz gut verkraften in den Büchern von Paychex. Und ja, es soll schon in diesem Jahr, im ersten Geschäftsjahr, neutral bis leichte positive Effekte geben, laut Paychex. Das ist natürlich schon mal gut. Und ich habe dann den CEO mal noch ein Zitat mitgebracht. Die Übernahme von Paycor ergänzt unser Angebot in hohem Maße. Sie wird unsere Kapazitäten im gehobenen Marktsegment erweitern, unser Angebot an KI-gestützten HR-Technologien erweitern und neue Kanäle für nachhaltiges, langfristiges Wachstum schaffen. So eben der CEO und Präsident von Paychex. Und kurzfristige Synergien liegen bei wohl 80 Millionen Dollar und langfristig gibt es erhebliche Umsatzsynergien. Klar, weil natürlich die Produkte von Paychex auch bei Paycor-Kunden direkt mit eingebunden werden können und andersrum natürlich auch. Und Paycor HCM ging 2021 auch an die Börse, machen knapp 623 Millionen Umsatz, da kommen wir aber auch gleich nochmal drauf.
Was mir bei Paychex natürlich richtig gut gefällt und ich könnte mir vorstellen, dass sie dieses Jahr richtig auch abgeben werden, wenn Donald Trump jetzt übernimmt, er will ja wieder America First machen und Paychex ist ein Zahlungs- und HR-Dienstleister für KMUs, also kleine und mittelständische Unternehmen und die haben natürlich auch teilweise spezielle Bedürfnisse und wenn Paychex dort einmal drin ist, dann ist es relativ schwierig, dort auch wieder rauszukommen und vielleicht auch zu einem großen Anbieter zu gehen, wie eine ADP, die auch das anbieten, aber für größere Unternehmen. Also hier ist man spezialisiert auf KMUs und dass man das kann, Marcel, das zeigen die Fakten und die Fakten sind, dass die Bruttomarge bei 72% liegt. Daraus resultiert eine operative Marge von 42%. Die Kapitalrendite von 35%. Also du musst dir immer überlegen, du schmeißt 1 Dollar Umsatz rein in etwas und kriegst eine Rendite von 35%. Das ist enorm. Die Interest Coverage liegt bei 58. Das heißt was? Ja, man kommt mit Schulden wunderbar klar. Und eine Cash Conversion von 102%. Also man schafft es auch richtig viel Geld zu generieren. Free Cashflow ist natürlich klar bei so einer Kapitalrendite. Dazu diese wunderbare Dividende, die gab es in den letzten Jahren noch immer mal bei 3%. Und ich glaube persönlich, Marcel, die Messen sind hier noch nicht gesungen. Ich könnte mir vorstellen, dass Paychex Ende des Jahres schon, das wird meine erste Spekulation
dieses Jahr. Ich wollte gerade sagen, das riecht doch nach Spekulation.
Paychex wird dieses Jahr den Markt outperformen. Also als Markt sehen wir den MSCI World. Und ich denke, das werden sie bis Ende des Jahres schaffen, weil die KMUs wieder anspringen. Wir hatten es im Vorgespräch auch schon, die Arbeitsmarktdaten waren auch besser als erwartet. Mehr neue Jobs werden dann auch oft bei KMUs, also bei kleinen und mittelständischen Unternehmen, ja, geschaffen. Wir sind beide investiert. Ich glaube, wir geben es beide nicht mehr her. Sie sind ein Kandidat für unseren Fonds, wenn sie mal runterkommen. Und wenn man hier einsteigen will, buy and hold. Die Aktie war nie wirklich günstig. Man hat wenig Wachstum, also solides Wachstum, 4-7%. Financial Engineering in Form von Aktienrückkäufen wird auch betrieben. Deswegen ist das EBIT-Wachstum höher als das Umsatzwachstum. Aber deswegen ist der Markt auch bereit, ein historisches KGV von 28 zu bezahlen, weil das Unternehmen solide wächst. Was sagst du uns denn hier eigentlich zum Chart?
Genau, den wollte ich gerade ansprechen tatsächlich, bevor wir zu Paycor kommen, zu dem Unternehmen selber. Die Aktie Paychex selber hat jetzt 2 Jahre, könnte man sagen, nichts gemacht, oder fast 3 Jahre. Das liegt auch, da muss ich sagen, das ist richtig, richtig stabil und sehr stark, weil man muss ja bedenken, dass die Wirtschaft ja trotzdem unter Druck geraten ist aufgrund der hohen Zinsen. Also das Wachstum wurde abgebremst, es gab relativ viele Jobverluste. Das ist eigentlich ein ziemliches Qualitätsmerkmal, dass diese Aktie nicht konsolidiert und dann wirklich so 20-30% einbricht, sondern tatsächlich in einer Seitwärtsphase endet und jetzt die ja auch schon Ende des Jahres oder Ende des letzten Jahres beendet hatte, ausgebrochen ist, der Rücksetzer jetzt könnte schon wieder der Einstieg sein. Deswegen glaube ich, wirst du diesen Punkt der Spekulation diesen Jahr, hier die erste, die du ja mitbringst, auch definitiv bekommen. Also ich gehe davon aus, dass sie den Markt auch schlagen werden. Aber das ist wirklich sehr, sehr qualitativ hochwertig. Gefällt mir gut.
Schauen wir uns Paycor an. Also auch hier hast du gesagt, direkter Wettbewerber für uns beide natürlich kein Kauf. Wir sind bald eh investiert. Genau. Es ist ein Fast Grower. Sie wachsen noch schneller als Paychex und sie sollen 2027 laut Analysten schon 900 Millionen Dollar Umsatz machen, wenn sie selbstständig werden. Und das EBIT soll bei 138 Millionen liegen. Jetzt gehen wir noch einmal zurück. Also 900 merken wir uns mal. 2027 könnte das für Paychex schon bedeuten, anstatt 6,1 Milliarden Dollar Umsatz schon dann fast 7 Milliarden Dollar zu machen. Und auch das EBIT soll dann hochschnellen von 6,6 vermutlich dann, auch wenn man die Synergie nutzt, auf 3 Milliarden. Und das könnte natürlich auch wieder bei so einer Cash-Conversion bedeuten, dass der Free Cashflow dann nochmal viel höher ist, dass die Dividenden dann auch nochmal ordentlich angehoben werden. Also mir gefällt das richtig gut, Marcel. Ich glaube, das ist eine geniale Übernahme.
Ja, und das, was du jetzt, das sind ja nur die starren Zahlen, die erwartet sind. Ich glaube, da geht noch viel mehr, weil man natürlich Synergien und eben auch, ich sag mal, wenn sie schon im ersten Geschäftsjahr leicht positive Effekte mitbringen können, dann kann man sich vorstellen, wie das über die Jahre ist, wenn man das einfach auf die bestehenden Kunden quer verbindet und im Cross-Selling da noch viel mehr rausholen kann. Ja. Also ich glaube, das wird noch eine schöne Geschichte und die Übernahme ist wieder sehr, sehr klug gewählt.
Schauen wir uns das nächste Unternehmen an. Ich habe heute Morgen gelesen, die ITA wird jetzt endlich ein Teil der Lufthansa. Und wir hatten da immer mal ein bisschen drüber gesprochen. Also die Lufthansa wollte ja einen Teil von Alitalia mit übernehmen der Insolventen. Und für den Nachmittag, also morgen früh oder morgen Nachmittag, dem 13. Januar, soll das sogenannte Closing erwartet werden. Also der Vollzug der Transaktion. Die USA, da fehlt noch die Genehmigung, aber die soll jetzt vorliegen dann morgen. Und ab dem 15. Januar darf dann endlich die Lufthansa tiefer in das Unternehmen erstmal einsteigen, in die Prüfung der Bücher, was da alles so ist.
Viel Glück.
Also, ich bin mir nicht so sicher, ob das den Kurs jetzt weiterhelfen wird, weil erst jetzt oder erst ab dem 18. Januar kann dann die Lufthansa damit beginnen, oder am 15. Januar, diesen Neuzugang wirklich zu integrieren. Und was man natürlich machen möchte, man will schnell das Bonusprogramm Miles & More jetzt dort mit einbinden. Aber wann Lufthansa-Kunden dann zum Beispiel auch ITA buchen können, das steht in den Sternen und das dauert sehr lange. Das soll ein richtiger Kraftakt sein und das kann ich auch bestätigen, weil ich fliege ja manchmal mit Swiss. Ja. Und vor 4 Jahren hat die Lufthansa Swiss Airlines übernommen und bis heute kann man nicht wirklich einfach, dass man bei der Lufthansa bucht, dass man dann auch einen Zwischenflug mit Swiss hat. Das ist noch ein Riesenproblem. Ich persönlich glaube nicht, dass es der Lufthansa-Aktie neuen Auftrieb geben wird. Wir schauen uns die Aktie jetzt mal an. Ich bin gespannt, was du sagst zum Chart, weil ich finde persönlich, der Chart sieht natürlich hier wieder nach einem neuen Tief aus, was wir hier erreicht haben, oder?
Ja, genau. Also charttechnisch ist es ja ein Zykliker par excellence und das sieht man ja auch immer wieder mal. Jetzt ist die 5 Euro fast sehr zum Greifen nah. Da hat es immer wieder gedreht. Also wer da jetzt eher so der Zykliker Trader ist, der hat hier vielleicht gerade eine gute Möglichkeit, da auch mal einen Pick zu nehmen. Trotzdem muss man hier vorsichtig sein. Das Unternehmen hat nach wie vor sehr hohe Probleme. Gerade auch fundamental gibt es große Herausforderungen, wie auch Carsten Spohr ja selber auch immer wieder öffentlich sagt, weil er natürlich unzufrieden ist mit gerade auch der europäischen und auch deutschen den Rahmenbedingungen, die eben nicht wettbewerbsfähig sind auf dem Weltmarkt. Und da wäre es vielleicht als Trade eine Idee. Man braucht aber im Zweifel einen ziemlich langen Atem.
Und was ihr wirklich bitte bedenken müsst, ja, wenn wir uns die Fakten einfach anschauen, die Marge brutto 15%, operativ 7%. Und jetzt ist etwas richtig Böses, Marcel. Die Interest Coverage liegt bei 4. Und was bedeutet das? Wir schauen es uns hier einmal an auf der Folie. Für 2025 wird erwartet, dass man ein EBIT erzielt von 2,148 Milliarden. Ja, also 2148 Millionen. Und jetzt zahlt man auf das Fremdkapital, also auf seine komplette Verschuldung, die man hat, 318,4 Millionen Euro Zinsen. Und was heißt das ganz genau, Marcel? Das heißt, halte ich fest, man hat eine Zinslast von 318,4 durch, und das ist auch mal so ein Anhaltspunkt, um zu gucken, würde man dort investieren, von 14,8%. Runden wir es auf 15.
Ja.
Würdest du, Marcel, sagen zu jemandem, der dir sagt, Mensch, Marcel, ich habe die Möglichkeit, jetzt hier eine Fluglinie zu kaufen und die zahlen aber schon 15% Zins. Das ist natürlich hart, ja. Also ihr müsst euch immer fragen, würdet ihr euch gerne zu einem Zinssatz von 15% verschulden?
Also mancher Dispo ist weniger, ne?
Ja, und das frisst so viel Gewinn. Und wenn die Gewinne mal runtergehen, 2024, ich möchte es nur mal anmerken, waren die Gewinne oder sollen die Gewinne, soll das EBIT liegen bei 1,593 Milliarden. Wir haben eine Zinslast von 301 durch 1,593. Da kommen wir noch auf 19% Zinsen. Leute, da ist ein Unternehmen, das sehr viel Geld auch verbrennt. Wir haben KGV von 4, lasst euch davon nicht blenden. Das Unternehmen sieht super billig aus, aber eigentlich, und das ist so, was mir wirklich hier im Argen liegt, es ist ein zyklisches Unternehmen, man kauft diese Unternehmen bei Margentiefs und verkauft sie bei Margenhochs und wir haben eigentlich hier schon eine hohe Marge für das Niveau und eigentlich müsste der Kurs, wenn die Zukunft eigentlich ganz gut aussieht, schon deutlich höher stehen als wie bei einem Margentiefkurs. Also die Aktie ist gerade so tief bewertet, wie 2021, 2022, wo man Verluste erzielt hat.
Ja.
Wo man eigentlich jetzt ein KGV von 4 hat, wo man sagen müsste, boah, das ist echt günstig. Hier sieht der Markt etwas, wo ich nicht dagegen wetten würde.
Ja, das heißt ja auch nicht, dass das KGV bei 4 bleibt, ne, wenn die Gewinne vielleicht noch weiter schrumpfen, weil wie gesagt, die Herausforderungen sind groß. Kann es auch sein, dass natürlich die Gewinne noch kleiner werden und noch kleiner werden und dann hat man natürlich auch mal schnell mal einen Verlust da und dann wird es auch schon mit dem KGV betrachten. Schwierig, ne? Also
jetzt
daher
kommt ja auch Finger wieder weg. Diese Blackbox mit ITA.
Ja, genau. Man weiß ja nicht mal, wie die Zahlen sind. Also man kann es ja nicht mal mit einkalkulieren. Das ist ja wieder große Fragezeichen für jeden Investoren. Und deswegen, ich würde da die Finger von lassen. Hochspekulativ, würde ich sagen. Größte Übernahme. Und Philipp, wir sind beide investiert. Und das ist so das Highlight der Übernahmen diese Woche. Nachdem wir ja schon zwei gute besprochen haben, glaube ich, ist die dritte auch ein ganz spannendes Thema. Und zwar Constellation Energy ist so, glaube ich, der Blue Chip der Woche, könnte man fast schon sagen. Mhm. Denn sie möchten sich breiter aufstellen. Und dafür wird das Energieunternehmen Calpine übernommen und Calpine ist ein großer Energieversorger und die Eigentümer sind Private Equity Firmen, die sich hier mal eingekauft haben vor ein paar Jahren und es wird bezahlt bar und im Aktiengeschäft und ist knapp 26,6 Milliarden Dollar schwer, inklusive auch der Schulden und 2017 hat Energy Capital Partners, CPP Investments und Access Industries 17 Milliarden Dollar ausgegeben, auch hier wieder inklusive der Schulden, um Calpine vom Markt zu nehmen und die auch zu privatisieren und dann eben auch zu kaufen. Also für die natürlich eine schöne Marge, muss man sagen, ne? Von 17 Milliarden gekauft, jetzt für 26,6 Milliarden verkauft und das in der, ich sag mal, recht kurzen Zeit aus Investmentsicht kann man schon mal so machen. War auf jeden Fall ein kluger Deal. Calpine erzeugt Energie durch Gas vor allen Dingen und sind da eben auch, ich sag mal, umweltfreundlich mit der Abscheidung von Gas, ne? Kohlenstoffabscheidung und Kohlenstoffspeicherung sind sie eben tatsächlich ein sehr nachhaltiges Thema. Calpine schreibt doch so auch auf den Webseiten, ne? Hat sich der Erzeugung sauberer und zuverlässiger Energie mit geringem CO2-Ausstoß verschrieben. Das scheint so ein bisschen der Plan zu sein und das ergänzt natürlich so das Kernkraftwerkgeschäft von Constellation sehr, sehr gut und ich glaube, da gibt es eine schöne Möglichkeit auch wieder, sich breiter aufzustellen. Und die Transaktion wird sofort Zuwachs mit beim bereinigten operativen Gewinn je Aktie von mehr als 20% beitragen. Das ist schon ziemlich heftig. Und ein EPS-Wachstum von mindestens 2 US-Dollar je Aktie und in den Folgejahren natürlich noch mehr und mehr. Freie Cashflows werden auch deutlich steigen durch diese Übernahme, auch Abkauf. Das ist natürlich alles eine Information oder ein Informationsfluss, was die Aktie dann steigen lassen hat. Denn erst hieß es ja von Bloomberg, 30 Milliarden Dollar Übernahme könnte sein. Da war es noch die Spekulation, nichts Bestätigtes. Da ging die Aktie fast 10% kurzzeitig runter, konnte sich so ein bisschen wieder erholen und dann ein paar Tage drauf gab es dann die Bestätigung, dass sie diesen Deal machen, eben für 26,6 Milliarden. Und dann ging die Aktie plötzlich richtig durch die Decke, knapp 25%, wie wir es hier auch im Chart sehen. Und Hut ab. Ich meine, Constellation Energy bringt knapp 80 Milliarden Dollar auf die Börsenwaage. Calpine machte 12,5 Milliarden Dollar Umsatz im letzten Jahr. Dabei habe sie einen Verlust ausgewiesen von 194 Millionen Dollar, war aber mit so Einmalgeschichten eben auch begründet. Und davor gab es auch einen Gewinn von 1,6 Milliarden Dollar. Also ich glaube, man hat hier doch einen recht großen dazu geholt, der auch sehr viele Millionen Haushalte da auch versorgt mit Energie und gerade auch das Thema Geothermie und andere nachhaltige Themen, die sie mit im Sortiment haben, könnten hier gut sein für Constellation Energy, gerade auch im Hinblick auf die Rechenzentren, die Nachfrage nach Strom und das KI und der ganze Hunger danach Energie wird hier sicherlich noch ein großes Thema sein.
Schauen wir uns die Aktie einmal an. Disclaimer, wir sind beide investiert, ja. Ich sogar schon seit März 2022 bin jetzt 485% im Plus. Auch meine persönliche Dividendenrendite liegt schon bei knapp 2,5%. Ganz wichtig, also fundamental, diese Aktie, das ist ein Energieversorger, die haben keine hohen Cashflows, weil die natürlich auch viel, oder Cash Conversions, weil sie viel investieren müssen, sie sind auch hoch verschuldet, aber meistens sind das so regulierte Geschäfte, die wissen auch, wie man damit umgehen kann. Für die nächsten Jahre soll der Umsatz erstmal rückläufig sein für 2025, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann. Du hast es ja jetzt auch gerade gesagt, also hier findet auch gerade diese sogenannte Neubewertung einfach statt, nach dem, was sie da alles bekannt gegeben haben. Die Aktie ist und bleibt ein Average Grower. Das historische KGV lag bei 23,8 und Marcel, wir sind ja auch beide der Meinung, die Aktie ist aktuell überbewertet bei einem KGV von 32,8, also knapp 38%. Ich persönlich bin hier langfristig drin. Ich habe damals auch irgendwann mal meinen Einstand rausgenommen. Deswegen, ich bleibe hier einfach mit dabei, freue mich über die Dividenden. Und selbst bei einem starken Rücksetzer habe ich hier eigentlich keine Bedenken mehr. Und ich finde das super, weil sie sind schon der größte grüne Energieanbieter in den USA. Jetzt haben sie natürlich auch noch dieses Carbon Capture mit dabei, Geothermie etc. Sie wissen, was sie machen. Sie haben ganz auch klar begründet. Und es hat auch dem Markt gefallen. Der Markt glaubt die Story und wir haben auch im Vorgespräch drüber gesprochen. Du glaubst, diese Rallye mit den auch 138% ist noch nicht vorbei, richtig?
Ja, also meine Vermutung ist, und das hat man ja immer bei solchen starken Ausbrüchen, wie sie jetzt eben am Freitag stattgefunden haben, bei so hohem Volumen, was man auch nicht vergessen hat, das war ein sehr hohes Volumen, was damit, also haben sehr viele gekauft mit sehr hohen Voluminas, wenige verkauft, muss man auch sagen. Und dieser Ausbruch auf ein neues Hoch war oder ist ein Bullenszenario, also sprich Kaufsignal für viele, auch wenn die Bewertung hoch ist. Und ich glaube, das wird oder das trägt noch Früchte für ein paar Tage, die durchaus noch 10%, 12%, 15% ermöglichen, bevor dann erstmal der Rücksetzer kommt. Und ich glaube, dass jemand, der einsteigen möchte, aber jetzt nicht die FOMO verspürt, durchaus klug beraten ist, zu warten, bis die Aktie wieder auf 250 bis 275 zurückkommt und dann vielleicht so langsam wieder einsteigen kann. Ich glaube, wenn, dann kann man hier noch kurz warten, bevor man wirklich langfristig einsteigen möchte. Denn eher geht es jetzt kurzfristig nochmal ein Stück runter, bevor dann wieder neuer Schwung geholt wird auf dem neuen Niveau. Also um die $350 ist, glaube ich, kurzfristig drin, bevor es einen Rücksetzer gibt.
Was machen wir mit allen, die jetzt wirklich FOMO haben? Vielleicht einen Sparplan?
Ja, Sparplan oder warten halt. Wirklich ein bisschen warten auf 275 spätestens oder vielleicht auch $250 ist schon durchaus denkbar, dass die nochmal zurückkommt.
Das Gute ist, wenn ihr sonntags den Podcast hört, ihr müsst nicht jetzt einsteigen, könnt auch zum Glück nicht einsteigen.
Genau.
Ihr
immer
könnt
eine Nacht drüber schlafen.
Immer eine Nacht drüber schlafen. Das haben wir ja auch schon so gehört. Willst du eine Spekulation draus machen?
Tatsächlich wo nicht, nein, ich habe schon eine. Ich habe eine schon im Kopf. Du musst mich auch nochmal erinnern, dass ich das nicht vergesse, weil ich vergesse es gerne schnell, aber ich habe tatsächlich schon eine im Kopf heute. Ist selten, aber ich mache hier keine draus, weil ich auch nicht mir vorstellen kann, wo die Aktie am Ende des Jahres steht.
Wer natürlich Kontakt auch zu uns haben möchte, der kann uns auch auf Instagram folgen und auch auf Instagram. Link gibt es in den Shownotes. Da haben wir natürlich immer wunderbare Fragen, die wir auch gestellt bekommen. Und wir haben eine Zuschauerfrage, Marcel.
Ja.
Und ich würde mal vorlesen.
Ich kann es auch gleich zusammenfassen.
Ja,
es geht darum,
Andy, bitte.
Wir wurden angeschrieben, weil der Herr, der angeschrieben hat, hat eine Frau glücklicherweise, die jetzt auch so ein bisschen anlegen möchte und hat einen monatlichen Sparplan von 300 Euro. Und der wird wahrscheinlich sogar noch ein bisschen erhöht jetzt im Laufe des Jahres. Und sie investieren aktuell oder, so, oder wollen in den MSCI World die 60% und auch den Vanguard All World High Dividend für, im 40%, also 60-40. Ne? Und jetzt zur ersten Frage. Würdet ihr Geld, das sie immer mal wieder übrig hat, sprich so vielleicht auch Bonuszahlen, keine Ahnung, ne, um da mal kurz ein Bild draus zu machen, in den folgenden Monaten direkt mit in den Sparplan einzulegen oder eben doch gleich zu investieren? Oder möchte man das von Monat zu Monat aufbrauchen? Wie würden wir es machen? Oder tatsächlich dann einfach das Geld sammeln und dann in wertvolle Aktien als Einzelposition mit reingeben? Dazu muss man sagen, dass die Frau sich jetzt nicht so für Börse interessiert und der Herr das quasi für die Frau mitmacht und da gerne uns die Frage stellt und da auch weitergibt. Also ich würde erstmal die erste Frage, dass wir die beantworten, damit wir, bevor wir zur zweiten und noch mehr Verwirrung stiften, dass wir die erste erstmal angehen, Philipp.
Also ich würde, Bezug nimmt auf die erste Frage, also würdet ihr das Geld, das sie immer mal wieder übrig hat, dann direkt alles im folgenden Monat mit einer höheren Sparrate investieren, mit Ja beantworten? Wenn man es nicht braucht. Ja. Ist eigentlich jetzt, ist historisch oder statistisch gesehen, ist jetzt immer der beste Einstiegszeitpunkt.
Das stimmt, ja.
Punkt Nummer zwei, oder Geld sammeln und dann mal in wertvolle Aktien. Das würde ich nicht, weil sie interessiert sich nicht dafür und das kann auch, so doof es klingt, immer auch mal zu Streit führen. Wenn dann auf einmal dann die wertvolle Aktie, also viele finden auch, dass Mercedes ein wertvolles Unternehmen, eine wertvolle Marke ist und die bewegt sich trotzdem nicht. Ich würde es so simpel wie möglich halten. Man hat hier zwei MSCI, einmal den MSCI World, den All World High Dividend. Da würde ich auch mal vergleichen. Ich vermute, er hat auch einen World ausschüttend. Meistens ist die Dividendenrendite gar nicht so groß unterschiedlich, ob man nicht vielleicht alles einfach in einem hat und fertig. Aber erstmal, sie hatten ETF, 300 Euro, finde ich, ist in Ordnung. Würde ich persönlich nicht auf zwei aufsplitten. Ich würde es in einem lassen, um es so einfach wie möglich zu halten, weil man dann auch den Cost-Average-Effekt, wenn es mal runtergeht oder hoch, einfach auch besser nutzt. Dann hat er gefragt, hattet ihr mal eine schöne Excel-Liste in einer Folge zu den Dividenden-ETFs für die Altersvorsorge? Ich glaube, ich habe die hier immer noch. Genau, da kann er uns gerne nochmal schreiben, dann schicke ich ihm die nochmal. Genau. Es war aber, um es kurz zu machen, der Fidelity Global Quality Income, also Dividendenwachstumswert, der Stocks 100 von iShares, einer, der viel Dividende zahlt, wenig wächst, und der OneAct Developed Markets Dividend Leaders, den bespare ich auch selber, um auch hier den Disclaimer, die anderen zwei mache ich nicht, und ich bespare noch einen Vanguard FTSE All World.
Okay, also ich würde tatsächlich, also klar, macht Sinn, wie du es sagst, würde ich tatsächlich, kann man einfach so mitgeben. Wenn er es ein bisschen sportlicher nehmen würde wollen, könnte er natürlich auch das Geld, das übrig ist, so ein bisschen anhäufen und dann tatsächlich gerade auch so einen kleinen, in dieser langen Aufwärtsphase, die der Markt ja trotzdem mitbringt, ne? Da geht es ja immer mal so auf und ab, dass er, sag mal, wenn es ein bisschen runtergegangen ist, durchaus mal da erhöht, wenn es wieder hochgegangen ist, dass man da ein bisschen dynamischer agieren kann, um einfach noch ein bisschen mehr rauszuholen. Wenn man das so sportlich sehen will, kann man das so machen. Ne?
Aber klar, man sollte die Frau dann auch völlig mit an die Hand nehmen.
Das
also
stimmt.
Dann einbinden. Aktien im Alltag.
Einbinden.
Jetzt nicht hier sagen, guck mal, ich habe jetzt, was weiß ich, von der Paychecks gehört, das kann man dann nicht greifen.
Nee, das stimmt. Nee, aber ich meine jetzt nicht in Aktien, sondern tatsächlich auch in den ETFs, so, dass man in den ETFs dann, sag ich mal, so ein bisschen in diese Schwankung, die da ist, geht er gerade wieder ein bisschen ins Tief, kann man den Sparplan ein bisschen erhöhen oder oben lassen und dann geht er wieder ins Hoch, kann man vielleicht wieder ein Stück runter. Also einfach ein bisschen dynamisieren, das kann man durchaus mal machen. Und außerdem hat er noch gefragt, da gibt es noch ein paar tausend Euro, die auf dem Sparkonto geparkt sind. Und jetzt wäre die Frage, wo man da die 5000 Euro auf einmal einbinden könnte.
Das würde ich in Tranchen machen. Ich würde es jetzt nicht übertreiben, die Märkte laufen richtig gut. Und wenn wir den Fear and Greed Index anschauen, wir haben ja, obwohl wir bei Allzeithoch sind, ist die 4 relativ groß im Moment. Ich würde hier in Tranchen die 5000, die kann man wunderbar aufteilen auf 10 Monate, 500 Euro einmal. Das läuft doch alles nicht weg. Die Frau ist 42, die hat noch ein paar Jahre.
Bis zur Rente.
Ja. Korrekt. Und sie wird es nicht bereuen in 20 Jahren, sie das in Tranchen ausgelegt hat.
Ja. Das glaube ich auch nicht. Also das, ich denke, jetzt haben wir da schon ganz gut unsere, eigentlich fast sogar gleich. Ich hätte gedacht, dass wir das sehr kontrovers, zwei verschiedene Ansichten haben, aber ich glaube, das ist immer relativ
ähnlich. Es ist das Jahr der Harmonie.
Oh, schön. Hallo, freue ich mich. Also das ist ja toll.
Schauen wir uns mal die Aktien an, die wir heute besprochen haben. Also Paychecks ist auf der Watchlist, Striker ist schon drin. Lufthansa ist natürlich nichts für unseren Fonds auch. Constellation Energy haben wir beide, sind wir investiert, ist aber nicht so von den Fakten ein Qualitätsunternehmen, das auf die Watchlist kommt.
Also nicht für den Wikifolio, für das Wikifolio geeignet ist, ne? Also nicht passend zu den Kriterien, die wir setzen für dieses Wikifolio.
Wir haben letztes Jahr eine Rubrik eingeführt, Marcel, den Ten-Bagger der Woche.
Korrekt.
Und wer seit der Folge 244 uns gefolgt ist, wichtig ist, ihr könnt gerne alle Folgen nachhören, um zu gucken, ob ein Ten-Bagger da war. Oder ihr schaut in den Link in die Shownotes, da findet ihr eine Übersicht mit den Ideen, mit der Watchlist etc. Und da seht ihr auch den Ten-Bagger der Woche, wer in die investiert hätte, in die 19 Stück jeweils 1.000 Euro, hätte 19.000 Euro investiert und hätte jetzt schon 20% Rendite. Größter Top ist Cairns, Marcel.
Ja.
160%.
Die haben nochmal 100% gemacht letzte
Woche irgendwo. Landbridge Company hast du ja auch mitgebracht. Also du bist hier ein Stockpicker. Das ist ja Wahnsinn.
Ja.
Größter Verlust ist von mir natürlich Cabios. Und jetzt, aktuell, welche Aktie darf ich heute denn reinschreiben?
Ja, ein bisschen solider, aber trotzdem glaube ich so auf die nächsten 10, 20 Jahre durchaus auch ein Ten-Bagger, den man mal auf dem Schirm haben könnte. Aus dem Bereich der Medizintechnik ist Merit Medical Systems. Und ein Unternehmen, was auch so gut gerne auch übernommen werden könnte von Stryker zum Beispiel, weil die Produkte, glaube ich, auch ganz gut da reinpassen. Mhm. Aber so ist es aktuell nicht. Sie haben recht viele Produkte in vielen Punkten. Also sprich, sie haben selbst Spritzen, die sie eben liefern für jegliche medizinische Einrichtungen, verschiedenste Infusionssysteme, Wirbelsäulengeschichten. Ja. Also wir sind da wirklich sehr Drainage, ne? Also sehr, sehr breit aufgestellt, haben Dialysezugang und wirklich ganz verschiedenste Dinge, sind breit aufgestellt, wachsen jetzt relativ ruhig, da kommen wir gleich sicherlich nochmal drauf. Und ich glaube, dass sie mit ihrer Market Cap, die recht gering ist an sich, jetzt auch nicht jetzt morgen explodieren werden, aber wenn sie die eine oder andere Zulassung noch zusätzlich bekommen und sie haben jetzt vor kurzem erst tatsächlich ein neues Dialysegerät zugelassen bekommen, Ende Dezember, und da kann natürlich dann auch wieder ein bisschen mehr Wachstum entstehen, indem man das Sortiment weiter erweitert.
Schauen wir uns die Aktie einmal an. Ich bin total gespannt, weil wir haben ja so am Anfang überlegt, naja, was sind sie jetzt? Sind sie ein Fast Grower? Sind sie ein Average Grower? Aktuell werden sie eher wie ein Average Grower gehandelt. Aber es könnte natürlich hier auch enormes Potenzial haben, sollten sie doch wieder ein Fast Grower werden oder eher mehr wieder Wachstum erzielen. Ich persönlich habe aktuell keine Meinung. Ich höre heute das erste Mal davon. Persönlich würde ich sie aktuell aufgrund der Kennzahlen auch nicht in meinen näheren Zirkel mit reinnehmen. Was aber stark ist, was wirklich auffällt, sie erzielen ordentlich Cashflows. Ja, also sie haben eine schöne Cash-Conversion, eine schöne Bruttomarge bei den anderen Sachen. Aber da kann man sich auch mal selber reinfuchsen, überlegen, können sie diese Sachen, die Kennzahlen vielleicht erhöhen? Und dann könnte hier vielleicht auch, ich drücke natürlich allen die Daumen, die hier jetzt sagen, ja, Marcel, du hast recht.
Ja, du bist also nicht investiert. Ich bin nicht investiert,
ich bin nicht investiert, habe aktuell keine Meinung.
Trotzdem noch bei den Quartalszahlen vom 30. Oktober letzten Jahres, wo die letzten bekannten, auch da haben sie die Erwartungen deutlich schlagen können und auch also seitens Umsatz und Gewinn, was natürlich immer ganz praktisch ist, dass man eben doch mehr Wachstum schafft, als es von den Analysten erwartet wird, und das ist durchaus zuträglich.
Kommen wir zu unserem
Tops und Flops
der Woche. Mein Top der Woche, ich mach's kurz, ist: Experten sehen Forschungsbedarf für PV-Anlagen auf dem Meer. Und das könnte Synergien haben mit den Windparks. Und schwimmende Solarkraftwerke kommen aktuell nur vor in Binnengewässern oder gefluteten Tagebauflächen oder Stauseen. Aber es gibt erste Ansätze, dass die Technik auch in der Nordsee funktionieren könnte. Und Experten sehen natürlich den Vorteil der Flächenverfügbarkeit auf hoher See. Man könnte sie auch gleich mit den Offshore-Windparks dann auch zusammen anbinden. Und RWE hat jetzt eine Pilotanlage vor der niederländischen Küste installiert. Ob jetzt RWE das als Idee wäre, sollte man selber für sich entscheiden. Aber ich finde es cool, dass es in diese Richtung hingeht. Und würde mich freuen, wenn das natürlich positiv wäre. Je mehr grün sauberen Strom wir kriegen, desto besser.
Ja, kurz warum nicht? Kurz und schmerzlos auch nochmal kurz, obwohl es eigentlich alle schon jetzt wieder wissen, glaube ich, aber ist auch von Weihnachten noch ein Stück weit her, aber trotzdem, Lilium wurde gerettet und das Wahnsinn. Zu Weihnachten, was ein Überraschung auch am Ende, gut für das Startup selber, nahezu letzter Minute, seitdem auch die Insolvenz natürlich bekannt gegeben wurde, wurden ja auch schon die Mitarbeiter entlassen, die 750 Mitarbeiter wurden jetzt zurückgeholt, das Investorenkonsortium, was ja auch frisch gegründet wurde, griff dann eben zu, 200 Millionen Euro bekommt das Unternehmen, was auch dazu finanzieren soll, dass der Markteintritt gelingt. Das ist doch schön, weil man hat ein fertiges Produkt und es wäre ganz gut, wenn es dann einfach auch mal in den Markt gedrückt wird, und wäre ja wirklich schade drum. Also ja, Ende gut, alles gut, kann man sagen bei Lilium, auch wenn die Aktie natürlich dann enormst durch die Decke gegangen ist, weil sie ja nahezu bei Null standen, würde ich davon abraten, denn auch hier sind die Risiken nach wie vor sehr, sehr groß. Trotzdem freue ich mich natürlich über dieses Startup.
Ganz wichtig ist auch, die Lilium-Aktie wird nicht übernommen. Also es werden die Assets rausgenommen und in eine neue privaten Gesellschaft. Also Lilium wenn man jetzt bei Lilium einsteigt, ist es nicht mehr das Lilium.
Genau.
Ja, ganz, ganz wichtig.
Also deswegen steht die Aktie auch tatsächlich sehr, sehr, immer noch sehr, sehr tief, ne? Das ist klar.
Ja.
Also nicht kaufen, bitte.
Mein Flop der Woche, Marcel, ist Stillstand in der nicht in der Wirtschaft, sondern auch in der Politik. Wir haben in Sachsen, in unserem Bundesland, aktuell keinen stehenden Haushalt. Und deswegen müssen jetzt Behörden sparen, und wo auch wirklich gespart werden muss jetzt, und was mich tierisch aufregt, weil ich finde, da sollte man nicht sparen, ist bei der Sicherheit. Und Sachsens Polizei muss jetzt sparen. Und der Polizeipräsident listet jetzt konkret auf, was gemeint ist. Also, und das finde ich richtig krass, ist zum Beispiel, es gibt ehrenamtliche Menschen, die als Sicherheitswacht durch zum Beispiel Straßen und Parks patrouillieren und schauen. Und sie erhalten eine Aufwandsentschädigung von 6 Euro pro Stunde. Also ihnen geht es da wirklich nicht ums Geld. Und das wird jetzt halbiert.
Wow.
Das finde ich schon, naja.
Hut ab.
Dienstreisend, also da muss ich wieder sagen, das verstehe ich gar nicht, sollen zwingend reduziert werden und das gesamte Fortbildungsangebot bei der Polizei steht jetzt unter Vorbehalt. Das ist ja eigentlich auch etwas, was man nicht möchte. Man will ja, dass die Mitarbeiter weiter sich fortbilden etc. Was ich nicht verstehe ist, mit Dienstreisen sollen zwingend reduziert werden. Ich finde persönlich, der Staat sollte nur Dienstreisen machen, Staatsangestellte, die zwingend notwendig sind.
Generell, ne?
Also das sehe ich ja nicht so.
Nicht das dumme Detail da durch die Kante.
Dann hast du mir erzählt aus internen Kreisen, dass der Verpflegungsbeutel bei der Polizei noch nie so wirklich gut war.
Es war halt ein Verpflegungsbeutel, wie man sich einen Verpflegungsbeutel so vorstellt. Ne?
Aber er soll jetzt auf ein Mindestmaß reduziert werden.
Also und sprich, statt ein Apfel und ein Ei ist nur noch ein Apfel drin. Ne?
Wahrscheinlich.
Wenn überhaupt oder halber
ein gebrauchtes Ei.
Halber.
Und für die interne schriftliche Kommunikation, das klang in der Überschrift sehr reißerisch, sollen nur noch gebrauchte Briefumschläge verwendet werden. Finde ich aber auch in Ordnung.
Ich habe auch noch ein paar bei mir im Büro liegen. Ich brauche die eh nicht mehr.
Ich habe das alles digitalisiert. Das
in Ordnung. Vielleicht schicke ich es denen einfach
also,
zu.
Also oder? Das kann man doch intern nutzen.
Aber sicher, also, na klar. Vielleicht auch einfach mal den Briefverkehr ein bisschen weniger. Ne?
Was ich auch krass finde, ist, da steht, darüber hinaus sollen dienstliche Briefe und Pakete nur noch versendet werden, wenn es unbedingt notwendig ist. Frage ich mich auch wieder, was für Briefe und Pakete versendet die Polizei, die nicht notwendig sind?
Es wird übrigens noch sehr viel gefaxt, ja, aus internen
Kreisen. Ja, das hatte ich ja, dass ich ins Gefängnis musste, beruflich, dass ich da auch den Anmeldebogen per Mail zugeschickt bekommen habe, musste ihn hinfaxen. Und jetzt kommt's. Die Beamten sind jetzt angehalten, die Dienstfahrzeuge nur noch im Eco-Modus zu bewegen.
Ja, ist richtig. Gerade weil die so schön schwer beladen sind, eh schon überladen sind, ja, wo dann auch die Bremsverschleiße und alles viel, viel eher ist, macht das total Sinn, da auch eher daran zu sparen. Finde ich toll. Ich fände es noch viel besser, wenn sie einfach das komplette Equipment aus dem Auto selbst tragen oder das alte Pferdchen rausholen. Naja, alles ganz witzig,
also
aber auch traurig, ja.
Bei manchen Maßnahmen gehe ich mit, also
Effizienz wäre schon immer gut.
Effizienz ist immer gut.
Ja, und Digitalisierung wäre auch nicht ganz schlecht.
Aber Leute, da, die Menschen, die lassen sich davon, die Polizisten lassen sich von irgendwelchen Steinewerfern da belagern etc. pp. Dann gibt ihm doch wenigstens einen Snickers mit.
Ja.
Oder?
Also, ja, naja. Lassen wir das. Flop der Woche bei mir ist tatsächlich, sind es gerade die Immo-Aktien und REITs. Und zwar liegt das daran so ein bisschen, weil auch jetzt die Arbeitsmarktdaten waren ja jetzt doch ein Thema diese Woche. Und statt ins 155.000 neuen Jobs, die geschaffen wurden in den USA, waren es tatsächlich 250.000. Also das hat irgendwie keiner kommen sehen und zeigt natürlich so eine gewisse Robustheit in der Wirtschaft. Vor allem waren das auch alles keine Staatsjobs, sondern der größte, also wirklich ein Riesenteil davon ist aus der Privatwirtschaft entstanden, was jetzt nicht dazu spricht, dass es weitere Zinssenkungen gibt, zumindest nicht so schnell. Und die Wahrscheinlichkeit für weitere Zinssenkungen ist deutlich gestiegen. Da soll es ja welche im Juni geben oder auch Mitte des Jahres generell, aber die sind wohl jetzt auch wieder so ein bisschen schwankend und das tut dann natürlich wiederum den REITs nicht wirklich gut. Also sprich, die Story verzögert sich, verschiebt sich weiter und weiter. Ja. Dass natürlich, ich sag mal, der Turnaround der REITs oder auch diesmal der Anstieg der REITs wieder ein bisschen torpediert wird durch, ja, man muss sagen, durch die sehr sportliche Wirtschaft und den eben daraus folgenden Prognosen für die Zinssenkungen. Also da vielleicht ein bisschen warten beim Aufstocken, vielleicht gibt es da nochmal wieder was günstiger. Am Ende, ich meine, es steht trotzdem alles besser da als noch vor einem Jahr, weil ja Zinsen trotzdem gesenkt wurden, das ist ja keine Frage, aber die Dynamik wird nicht ganz so stark sein, wie es vielleicht kurzfristig eingepreist war und deswegen vielleicht ein bisschen aufpassen, da nicht zu sehr einzusteigen und vielleicht dann jetzt ein Jahr, das nahezu kapitaltot ist, könnte man jetzt vielleicht sagen, zu sehr oder zu viel zu investieren. Ne?
Dann würde ich sagen, geben wir jetzt ab an den lieben Stefan von der Consorsbank, der uns jetzt mal sein Take gibt zum Jahr 2025 und dann geht es los mit unseren Top 10 Picks für 2025. Stefan, zu dir.
Hallo und frohes neues Jahr 2025. Ja, neues Spiel, neues Glück, alles zurück auf los an den Börsen. Ich glaube leider nicht ganz. Ganz so leicht ist es an den Märkten nicht. Wir müssen schon gucken, wo kommen wir her, was haben wir die letzten zwei Jahre gesehen und das war ja ausgesprochen gut. Wir haben ja jetzt zwei Jahre in Folge den S&P gehabt mit jeweils mehr als 20% Kurs plus, das ausgesprochen selten. Das ist wirklich einer der stärksten Anstiege und der stärksten Perioden seit 1928, also seit fast 100 Jahren. Die Kursbewegung nach oben war sicherlich auch getrieben durch Gewinnwachstum, allerdings nicht nur. Mehr als die Hälfte der Bewegung nach oben kam auch durch eine Ausweitung der Bewertung, also dass das insbesondere das KGV gestiegen ist. Auch das ist was man berücksichtigen muss. Das führt halt dazu, dass viele Märkte dieser Tage mal mindestens fair bewertet sind, wenn nicht sogar teuer. Und gerade beim Stichwort teuer gucken wir natürlich auch sehr, sehr schnell in die USA, gucken auf den S&P, gucken aber auch auf eine Nasdaq. Und das bedeutet, dass eigentlich für das kommende oder vielmehr für das jetzt neu angebrochene Jahr wahrscheinlich auf Indexebene das Kurspotenzial deutlich begrenzter sein sollte, einfach weil es nicht mehr so viel Luft bei der Bewertung gibt, dass die noch höher steigen kann. Das heißt, das Gewinnwachstum wird sehr viel stärker in den Vordergrund rücken und daher erwarten wir eigentlich, dass wir für den S&P zwar weiter ein solides Gewinnwachstum sehen werden, wahrscheinlich so im hohen einstelligen Bereich. Allerdings wird sich der Wachstumsvorsprung beim Gewinn gerade gegenüber anderen Teilen des US-Marktes, gegenüber dem gleichgewichteten S&P, gegenüber zum Beispiel auch Small- und Mid-Caps, der sollte sich einengen, sodass wir eigentlich hier erwarten, dass allein aus der Gewinnentwicklung heraus diese starke Outperformance zum S&P aufhören sollte. Wir bevorzugen eigentlich hier eher Small- und Mid-Cap-Exposure oder auch Unternehmen, die vor allen Dingen auch ihr Geschäft mit Small- und Mid-Caps in den USA machen. Wir haben ja zuletzt auch in Reaktion auf das Wahlergebnis gesehen, dass die Stimmungsumfrage unter kleinen, mittleren Unternehmen in den USA extrem groß ist, extrem hoch gesprungen ist dann letzten Endes auch. Insgesamt muss man allerdings auch sagen, Prognosen sind immer schwer, vor allen Dingen, wenn sie die Zukunft betreffen. Das ist dieses Jahr noch viel, viel mehr der Fall, als es sowieso, glaube ich, grundsätzlich der Fall ist. Einfach, weil wir natürlich jetzt mit Donald Trump nochmal einen zusätzlichen Unsicherheitsfaktor haben. Wir einmal schon mal einen Vorgeschmack bekommen in seiner ersten Amtsperiode, dass er sehr, sehr schnell seine Meinung ändert, dass er sehr schnell ist mit sehr harschen Forderungen, mit sehr harschen Formulierungen. Und das dürfte insgesamt dazu führen, dass der Markt deutlich volatiler wird im kommenden Jahr. Und das macht es halt insgesamt auch schwieriger zu prognostizieren, wie es am Ende des Tages ausgeht. Denn wenn man ihm beim Wort nimmt und all das, was angekündigt wird, wird umgesetzt, glaube ich, kriegen wir an den Märkten ein Problem. Dann haben wir ein Szenario, wo wir durch restriktivere Zuwanderungsvorschriften Inflationsdruck bekommen. Wir werden Inflationsdruck bekommen in den USA durch die Zölle. Und das dürfte insgesamt dazu führen, dass die Fed dann wahrscheinlich komplett mit Zinssenkungen aufhören müsste. Das dürfte dazu führen, dass die Zinsen, die in den USA eh schon deutlich angestiegen sind zuletzt und das auch auf ein Niveau, das den Markt hier durchaus dann auch mal belasten kann, auch einer der Gründe für die jüngste Korrektur, die wir gesehen haben, dann wird es wirklich unangenehm, dann wird es wirklich schwierig. Unser Basisszenario geht allerdings weiterhin davon aus, dass viel davon Verhandlungstaktik ist, dass wir höchstwahrscheinlich zwar Zölle sehen werden, aber weder in der angekündigten Höhe noch in der angekündigten Breite. Bei China muss man gucken, da erwarten wir definitiv die härteste Gangart, wenn man das so sagen möchte, aber was den Rest angeht, muss man wirklich gucken. Da, glaube ich, macht es Sinn, einfach auch ja so ein Stück weit auf sich zu fahren. Bestehende Positionen würde ich im Augenblick laufen lassen, denn die Wirtschaft läuft, der Arbeitsmarkt läuft, wie gesagt, die Unternehmen äußern zunehmend wieder positive Aussichten. Da kann man, glaube ich, wirklich, wie gesagt, im Augenblick investiert bleiben, laufen lassen. Aber ganz wichtig, das Risiko nach unten im Griff haben. Sei es über Stopkurse, gerade auch Trailing Stops, machen hier, glaube ich, eine ganze, ganze Menge Sinn. Wenn wir nach Europa gucken, da bleibt es eigentlich dabei, nur weil es billig ist, reicht es nicht unbedingt. Hier würde ich schauen, dass ich mir Unternehmen angucke, die gerade auch durchaus signifikantes Exposure Richtung USA haben. Das hat auch letztes Jahr schon relativ gut funktioniert. Teilweise auch ein bisschen Exposure Richtung europäischer Peripherie. Also da gibt es durchaus interessante Geschäfts- Modelle auch in Europa interessante Unternehmen, die sehr gut, sehr stark, sehr solide wachsen, die aber nichtsdestotrotz vom Markt so ein bisschen in Sippenhaft genommen werden und daher relativ günstig sind. Also in Europa definitiv selektiv sein. Europa für mich ganz klar ein Stock-Picking-Markt.
Ja, wieder super spannend, was der liebe Stefan uns hier mitgibt, gerade auch für das gesamte Jahr. Es ist doch immer wieder ganz interessant und also wie es dann auch ein Profi sieht, ja, und nicht so Amateure wie wir in dem Falle. Und Philipp, wie jedes Jahr haben wir jeweils 5 Aktien mitgebracht, also insgesamt 10, die wir in einem Wikifolio unterbringen, welches genau ein Jahr laufen wird. Das heißt hier nicht die langfristige Brille, sondern eher so die, was wird dieses Jahr so im Fokus stehen. Und wir erinnern uns, vor 2 Jahren waren es die knapp 100% am Ende, die das Wikifolio gemacht hat. Letztes Jahr haben wir eher underperformed mit den 10, die wir ausgewählt haben. Aber
wir haben trotzdem 10% noch gemacht, ja. Also wir haben den Markt nicht geschlagen 2024 und deswegen ist, was wir damit natürlich auch zeigen wollen, dieses kurzfristige Anlegen, das bringt oft nichts. Und wir haben heute wieder 10 Ideen mit dabei und wir haben diese Ideen aufgrund von Ideen ausgewählt.
Genau, also hier vielleicht auch immer der Fokus, warum wir das ja eigentlich überhaupt machen, ist ja so ein bisschen zu tracken, wie gehen wir vor mit Investmentthesen, ne? Ja. Also was nehmen wir heraus? Und ich würde sagen, keine Folge im Jahr hat so eine extreme Zeitaufwand für das Recherchieren. Also ich habe so oft hin und her gewechselt bei den Unternehmen nochmal und habe da die Story und die nochmal umgeändert. Ah, da zweifle ich mehr, da lege ich eher den Fokus drauf. Und am Ende sind es ja doch bloß 5 Unternehmen, die man eben hier jeweils mitbringt. Und daher spannend, wie das dieses Jahr wird. Da ich es ja jetzt schon sehe, würde ich sagen, haben wir hier durchaus eine Chance, wieder einen ordentlichen Perform-Wettbewerb zu bringen und vor allem das letzte Jahr out zu performen. Das sollte eigentlich drin sein.
Also das Ziel sollte natürlich wie immer sein, den Markt zu schlagen, den MSCI World. Aber man kann es einfach nicht anders sagen, der MSCI World hat letztes Jahr 23% gemacht. Das musst du dir mal überlegen. Also für jemand, der einfach passiv anlegt, ohne sich überhaupt eine Platte zu machen, der hat 23%, ich glaube im Vorjahr waren es 22 oder 21, also das ist schon stark. Das ist einfach ein mega geiles, also anders kann man es nicht sagen, Basisinvestment, was man haben sollte, wenn man nicht die Welt erobern will mit seinen Investments. Und Marcel, ich würde starten mit dem ersten Unternehmen. Wir springen jetzt direkt rein auch. Und das erste Unternehmen, was ich mitgebracht habe, ist Moody's. Und ich bin hier, ich habe es auch schon zu Weihnachtsfeier gesagt, ich bin hier persönlich selber auch investiert. Und was mir an der Aktie eigentlich ganz gut gefällt, es wird ja an der Börse immer die Zukunft gehandelt. Und 20, 26 und 27 steht ungefähr ein Drittel der gesamten Verschuldung weltweit zur Refinanzierung an. Und das bedeutet dann natürlich auch, dass das die Bewertungen bei den Ratingagenturen, und da sind wir in einem Oligopol, also Moody's, S&P und Fitch gibt es ja, dass die dann auch wieder neu bewertet werden müssen. Und meine Idee ist, dass das Unternehmen jetzt dann einfach auch wieder zulegen wird im Bereich des Kurses. So, ich denke, ab der zweiten Jahreshälfte, wenn mehr und mehr eingepreist wird, dass diese Refinanzierungen kommen. Und dadurch, dass die Zinsen jetzt doch nicht so schnell gesenkt werden, kann es auch noch sein, dass die Unternehmen noch ein bisschen versuchen zu verzögern, ja, dass sie jetzt noch nicht refinanzieren wollen. Aber ich glaube, wenn die Zinssenkung kommt, springt die Aktie dann auch wieder an, weil es dann für Unternehmen wieder interessanter ist, sich zu refinanzieren. Deswegen meine erste Idee für 2025, eine langfristige Idee, ist Moody's. Ich persönlich bin auch hier über einen Sparplan mit dabei und werde auch 2025 hier eine volle Position rausmachen.
Sehr schön. Ja, tolles Unternehmen, auch ein Dauerläufer, kann man ja so sagen. Auch sehr stabil über die Jahrzehnte hinweg. Und gerade finde ich auch durch den Rücksetzer jetzt, der am Freitag nochmal ein bisschen Fahrt aufgenommen hatte aufgrund der Arbeitsmarktdaten, die wir gerade angesprochen haben, glaube ich, ist es eine gute Chance, hier einzusteigen und dann auch zu halten. Da wir am Montag das umsetzen und den Kauf auch vollführen, sollte es also wirklich ein guter Einstieg sein. Und ich glaube, dass sie uns auf jeden Fall da gute Chancen gibt.
Welches Unternehmen hast du uns denn als erstes mitgebracht?
Das Unternehmen, was ich auch schon zur Weihnachtsfeier gesagt habe, deswegen auch gleich als erstes natürlich, weil dort schon mal angesprochen, aber jetzt für alle nochmal, und zwar ein Unternehmen, wo ich auch selbst investiert bin, natürlich, weil ich auch überzeugt bin von dieser Investmentthese und die wird wohl, also wahrscheinlich greifen dieses Jahr, ist Tyler Technologies. Und schon öfter angesprochen, ne, Tyler Technologies ist so Spezialist für zugeschnittene Software aller öffentlichen Einrichtungen, also so von Schulen über Unis bis hin zu natürlich auch Gerichten jeglicher Verwaltung, Behörden, natürlich auch der jeweiligen Militärs und all dem, was staatlicher Sektor bedeutet. Und nun gibt es ja tendenziell den Trend, dass eh alles irgendwann mal digitalisiert werden muss und das wird diesen Sektor auch betreffen und mehr und mehr natürlich Einhalt haben. Also so dieser natürliche Wandel wird sowieso kommen. Und jetzt ist ja so, dass es am 20., also noch in wenigen Tagen, ist ja die Trump-Administration beginnt ja dann auch wirklich zu greifen und auch dahingehend Elon Musk seine neue Aufgabe, den Staat da zu trimmeln. Und ich glaube, das könnte durchaus für Tyler Technologies eine Art Sonderkonjunktur darstellen, weil man muss natürlich, wenn man recht viele auf die Straße setzt, sicherlich auch den Einsatz von guter Software, von, ich sag mal, auch einer gewissen Effizienzsteigerung mit einbringen. Und da bietet sich natürlich der Spezialist da an. Also die machen wirklich Software, die jetzt Microsoft nicht macht, ne, oder auch Salesforce nicht, weil das einfach nicht auf diese Behörden passt. Ne? Und deswegen sind sie da Spezialist und ich glaube, sie werden davon eine Art Sonderkonjunktur haben. Und ich glaube, das wird für das ganze Jahr hier schon ein sehr interessanter Wert sein, wenngleich natürlich das vor allen Dingen dieses Szenario eher auf die nächsten 4-5 Jahre wirkt, weil das natürlich auch ein bisschen Verzögerung hat, wie es eingesetzt wird, bis es auch greift. Aber ich glaube, das sehen wir ja schon dieses Jahr, dass es durchaus spannend, gut ist.
Ja. Also gehe ich auch auf jeden Fall mit. Könnte ich mir vorstellen, dass das aufgeht. Meine nächste Spekulation für dieses Jahr ist, dass die Aktie von Rocket Lab den Markt outperformen wird. Rocket Lab macht ähnlich etwas wie SpaceX, ist aber noch nicht so weit. Aber sie wollen dieses Jahr so weit kommen und 2026 auch schon EBIT positiv sein und fast 1 Milliarde US-Dollar Umsatz machen. Und ich glaube, wenn das klappt, kann ich mir vorstellen, dass der Markt hier und der Aktienkurs ist ja schon durch die Decke mitgegangen. Auch hier wieder eher im zweiten Halbjahr, wenn sich abzeichnet, dass das wirklich klappt, könnte ich mir vorstellen, dass die Aktie deutlich höher stehen wird als Anfang des Jahres.
Ja, wäre wünschenswert, ist natürlich hochspekulativ, könnte man vielleicht noch dazu sagen, also mit einer doch recht hohen Bewertung sind sie natürlich jetzt unterwegs, aber sie machen Umsätze und wachsen natürlich gut und seitdem das bekannt ist, sind sie auch als Aktie von fast 4 Dollar hoch auf 26 im letzten oder eigentlich fast schon im letzten oder zweiten Halbjahr nur, ne?
Ja,
das ist schon wirklich stark gelaufen, ist finde ich sehr mutig, gerade auf dem Niveau, bin ich gespannt, ob uns das hier im Wikifolio zuträgt. Mein zweites Szenario ist Mercado Libre. Bin selbst auch investiert seit Dezember und sehe hier gute Chancen, dass das Unternehmen sehr stark profitieren wird. Und zwar nicht nur, weil Südamerika weiter Zugang hat und noch mehr in Sachen Online-Shopping, aber natürlich auch im Fintech-Bereich mehr und mehr auf diese Wege kommt, sondern eben auch, weil, die Politik von Milei, man kann ja halten, was man will von ihm und das ist auch jetzt erstmal zweitens, aber offensichtlich wirkt es, zumindest im Wirtschaftswachstum und natürlich auch in dem Bereich der Armut, die jetzt zuletzt tatsächlich auch zurückgegangen ist, nachdem natürlich viele auf die Straße gesetzt, da wurden natürlich kurzfristig Effekte erzielt, die eher nicht so positiv waren und danach aber jetzt eben schon wieder in die richtige Richtung laufen. Und ich glaube, gerade Argentinien ist der zweitgrößte Markt von Mercado Libre nach Brasilien. Brasilien wächst ohnehin gut. Und ich glaube, dass Argentinien hier vielleicht ein bisschen Rückenwind bekommt, weil es, wenn es den Leuten dann auch wieder ein bisschen besser geht, mehr Jobs geschaffen werden im privaten Sektor, wird das Mercado Libre auch in die Karten spielen. Und da sehe ich eine gute Chance, vor allem, weil Mercado Libre auch gut zurückgekommen ist. Von den 2.100 Dollar, die es als Zwischenhoch gab, sind sie runter auf 1.700 ein paar zerquetschte, um da eben auf die Trendlinie zu fallen. Und ich glaube, der Einstieg ist auch charttechnisch sehr, sehr praktisch, sehr angenehm. Und ich glaube, das könnte ein schöner Kandidat für dieses Jahr sein.
Ich drücke uns natürlich die Daumen. Schreibt uns auch gerne mal eure Meinung zu unseren Top 10 für 2025. Ich habe mitgebracht Sixt als weiteres Unternehmen und ich gehe davon aus, dass sie dieses Jahr vielleicht nicht beim Umsatz, aber beim Gewinn überraschen werden. Immer mehr und mehr kommen diese Selbstbedienungsstationen, also sie geben viel mehr Arbeit ab an den Kunden, sparen dadurch aber auch Personal und wer einen Mietwagen braucht, der braucht halt einen Mietwagen, und der benutzt auch den Mobile Check-in und ich persönlich finde es eigentlich auch viel effizienter und schöner, wenn ich nicht mehr am Schalter stehen muss und dann kommt immer die Frage, und wollen Sie noch eine Zusatzversicherung? Nein, ich kann Ihnen noch ein Upgrade geben für 5 Euro am Tag und dies, das und jenes und dann hast du die Leute vor dir, die da sich komplett einmal anhören, dass der so und so viel das Auto dann nochmal 30 Euro mehr kostet und dann am Ende, dann nehme ich doch den Polo. Ja, das ist, also ich könnte mir vorstellen, dass Sixt auch hier in den nächsten 12 Monaten überraschen kann. Persönlich würde ich hier aber nicht investieren langfristig, sondern ich glaube, das ist hier wirklich ein Trade und auf 12 Monats Sicht.
Ja, also wird spannend. Ich glaube, charttechnisch geht hier recht viel. Also ist einiges aufzuholen. könnte durchaus sein, wenn sie tatsächlich da performen oder besser abschneiden, dass sie natürlich dann auch charttechnisch hier ein bisschen was anspringt oder auch im Kurs natürlich. Bin da sehr gespannt. Also Six, ich meine, letztendlich Dividende gibt es ja auch noch, ne? So ist es ja auch nicht. Und ja, spannende Sache. Mein nächster Kandidat ist Novo Nordisk. Ja, eigentlich eine Einladung, ne? Waren eigentlich nicht unter den Top 5 erst, aber nachdem diese Nachricht Ende letzten Jahres auch den Kurs so drückte, blieb mir nichts anderes übrig, weil das ist wirklich Meckern auf sehr hohem Niveau und ich glaube, der Markt ist riesig. Ja, also bei den ganzen guten Nebeneffekten, die Wegovy und auch Ozempic mitbringen, aber eben auch jetzt das neue Medikament, was eben ganz knapp die Zieldaten verfehlt hat. Also 2,3% ist wirklich nicht dramatisch und ich glaube, dass der Eli Lilly und Novo Nordisk weiterhin den Markt auch ja ganz oben mit spielen werden, die Kapazitäten ausweiten, die Übernahme von Novo Nordisk von Catalent wird wirken.
Ja. Ja,
also man kann jetzt noch mehr produzieren und deutlich mehr den Markt bedienen. Das sollte auch dem Umsatzwachstum weiter zugutekommen und gleichzeitig natürlich auch skalieren in Sachen Gewinn, weshalb auch der Kurs wieder anspringen wird.
Und sie bauen auch schon wieder rapide ihre Schulden ab. Ja, also
ich bin investiert, ganz klar nochmal. Ich habe auch aufgestockt, nachdem diese Aktie so extrem gefallen ist. Und da sehe ich da auch eine gute Chance für das Wikifolio, ja.
Ja, also bin ich voll und ganz bei dir. Meine nächste Idee kam mir vor unserer Kreuzfahrt.
Ich bin so gespannt.
Birkenstock. Und was sehen wir hier? Dass die Aktie ja ziemlich runtergekommen ist, so bis Mitte April. Und Birkenstock hat nämlich Anfang des Jahres, weißt du, was die bekannt gegeben haben?
Nee, gar nicht.
Dass sie nur noch online verkaufen werden. Mhm. Die werden nicht mehr, sie sagen, sie haben so eine starke Marke, sie brauchen den Einzelhandel überhaupt nicht mehr, weil sie viel höhere Margen online haben. Und wir waren in einem Geschäft, was noch Birkenstock hatte in Leipzig und die Unternehmerin war so sauer, weil sie sagte, die Leute kommen, weil sie wissen, da gab es eigentlich Birkenstocks. Sie haben eine Alternative zu Birkenstocks, aber sie sagt selber, die Leute gehen wieder, weil die wollen Birkenstocks haben und dann kaufen sie die Dinger online. Und ich glaube, dass das kurzfristig, und ich glaube, das wird hier gerade schon, oder wurde hier vielleicht zum Teil eingepreist, aber ich glaube, dass das nochmal überraschen wird bei den Zahlen, weil Birkenstocks schon in Q3 und 4 schon gezeigt hat, dass die Umsätze nicht zurückgehen.
Ja, wäre jetzt mal spannend, wie das Online-Segment oder das ja, wie
ihr... Also sie beliefern den Einzelhandel nicht mehr.
Ja, aber wie ist das Online-Segment? Das wäre mal spannend jetzt, wie das Online-Thema bei denen bisher gewachsen ist, auch ohne stationären. Und da wirst du nicht, also Nike hat es auch versucht. Ja, und ist daran tatsächlich gescheitert, muss man jetzt feststellen. Und mal schauen. Ich bin gespannt.
Also ich glaube, wer solche Sachen, solche Latschen trägt, der kauft die auch online.
Ja, kann sein. Also ich sag mal, Birkenstock wird sicherlich auch noch ein bisschen Platz zum Skalieren haben, vielleicht auch zum weiteren, ich sag mal, Marktausbau. Und ich glaube, da kommt es wieder drauf an, auch wie natürlich der Trend ist. Ne? Haben wir ein regenreiches Jahr 2025 oder vielleicht scheint die Sonne. Auch da wird sicherlich der Umsatz nochmal abhängen. Ne? Wird spannend.
Aber ist ein mutiger Schritt.
Ist ein mutiger Schritt und vor allem, ich sag mal, ein sehr selbstbewusster Schritt, definitiv. Ja. So, jetzt, Philipp, letztes Jahr ging es ja nicht, weil vorletztes Jahr waren sie ja schon dabei und haben natürlich dazu stark beigetragen, dass unser Wikifolio auch sehr gut gelaufen ist. Und deswegen darf ich ist vielleicht keine Überraschung, aber ich möchte sie trotzdem dieses Jahr auch auf dem Niveau, wo sie gerade ist, weiter mitbringen, weil Nvidia ist, also auf der CES, auf dieser Messe, haben sie einfach wieder völlig den Ton angegeben in allen Richtungen und das nicht nur im Gaming und im Bereich der Grafikkarten, nicht nur im KI-Sektor, sondern eben auch bei Plattformen fürs autonome Fahren, also sie für die Robotik sind sie voll mit dabei und ich glaube, sie sind weiterhin so breit aufgestellt, Philipp, ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Rallye vorbei ist, einfach weil sie weiter überraschen werden, weil sie den Markt weiter bedienen, sie können locker lustig die Preise erhöhen, auch für die Grafikkarten, die neuen kosten natürlich $2,000, wow. Das muss man sich mal überlegen, also und die sind ja trotzdem nachgefragt auf der Blackwell-Basis und da es diesmal wieder geht, möchte ich sie nicht missen im Wikifolio und da es ja auch darum geht, hier Performance reinzubringen, glaube ich, ist Nvidia vielleicht, so meine Prognose, ein guter Kandidat auch in diesem Jahr.
Ich drücke uns natürlich wie immer die Daumen. Mein letzter Pick für dieses Jahr ist eine Aktie, in die ich jetzt auch selber investiert bin mit einer ersten Tranche, nämlich die Aktie von Mastercard. Wer eine Bruttomarge von 100% hat, ja, der eine operative Marge von 55%, eine Kapitalrendite von 51%, eine Cash-Conversion, also so viel Cashflows erzielt und das bei jeder Transaktion und der Online-Handel nimmt zu, der Offline-Handel, selbst wenn du offline kaufst, bezahlst du immer mehr und mehr mit einer Karte. Ich glaube nicht, dass die Rallye hier vorbei ist. Wir haben hier ein Oligopol, Visa und Mastercard teilen sich eigentlich die Welt. Und für Banken. Es gibt ein wunderbares Interview mit dem CEO, das ist ein Deutscher, bei OMR, sollte man sich mal anhören, weil die Banken, die sehen Mastercard als Partner, weil keiner hat die Finanzkraft oder die Lust, überhaupt ein eigenes Zahlungsnetzwerk aufzubauen, weltweit, das auch funktioniert. Da sind einfach Mastercard und Visa die einzigen, die das so können und bieten können. Und deswegen bei einer Take-Rate von 1-3%, das lohnt sich nicht. Und ja, zum Beispiel eine Lufthansa kann diese Take-Rate ja einfach sogar weitergeben, die Gebühren. Also wenn du bei der Lufthansa einen Flug buchst, zahlst du Mastercard oder Visa, zahlst du die Gebühr selber.
Auch krass. Ja. Ja, klar, warum nicht?
Und willst du machen. Deswegen, ich freue mich, dass ich jetzt hier investiert bin langfristig. Ich glaube, es ist auch ein wunderbarer Dividendenwachstumswert.
Ja.
Ist aktuell nicht in unserem Fonds, muss ich nochmal ändern, ist aber ein heißer Kandidat. Also wenn sich das mal lohnen würde, glaube ich, können wir jederzeit auch mal reingehen.
Ja, die Chance hätten wir vielleicht dann auch letztes Jahr schon gehabt, ne, beim Reingehen. Aber ja, das ist tatsächlich so, man hat Visa und dann überlegt man, geht man jetzt noch mit der Mastercard mit. Ich will jetzt beide haben. Aber tatsächlich fühle ich hier auch, dass man beide haben sollte oder haben kann, ohne dass man sich Sorgen machen muss, weil gehört einfach zu den Top-Unternehmen dieser Welt. Und da, glaube ich, tut es auch gut. Der Aufwärtstrend ist übrigens intakt. Also auch die positiven Vorzeichen für das Gesamtjahr sind hier gelegt. Und nun ja, ich sag mal, mein letzter ist tatsächlich der jüngst dazugekommenste und auch untypisch für meine Investments. Ich bin auch selber nicht investiert, habe es auch tatsächlich nicht vor, ist D.R. Horton. Und ja, man muss sagen, D.R. Horton ist trotz dieser hohen Zinsen ja trotzdem ganz gut durchs Jahr gekommen, hat ordentlich Wachstum erzielen können im letzten Jahr. Und jetzt gab es natürlich Rücksetzer, weil auch hier wieder das Thema Zinsen natürlich, wenn die nicht so schnell sinken, ne? Aber sie wachsen trotzdem gut. Und jetzt muss man ja leider feststellen, dass auch in Los Angeles das große Feuer und so, da kann es natürlich sein, dass es auch wieder gewisse Chancen, das zählt übrigens auch für Home Depot durchaus, in dem Sektor entstehen. Und D.R. Horton ist jetzt ordentlich zurückgekommen. Und ich glaube, dass sie da die Möglichkeit haben, ja, wieder den Trend nach oben zu setzen. Und ich sag mal, vom Hoch sind sie jetzt, was ich meine, Mitte letzten Jahres ja erst war, bei 190, sind jetzt bei 140. Könnte eine gute Chance sein, um hier kurzfristig, also auf Sicht des einen Jahres mindestens, auch ein bisschen Outperformance zu erzielen. Ich bin gespannt, ist aber ein klassischer Zykliker eigentlich.
Ja.
Weiß nicht, Philipp, was du davon hältst.
Zykliker. Genau. Ist also nicht so meins, aber ich kann mir auch vorstellen, sollte die US-Wirtschaft wieder einspringen, dann werden die Leute mehr Geld haben, dann werden sie Häuser bauen. Gehe ich mit.
Ja.
Gehe ich voll.
Also aus dem Szenario heraus würde ich sagen, könnte es ganz gut passen. Ne?
Das waren jetzt unsere Top 10. Also nochmal: Birkenstock, D.R. Horton, Mastercard, Mercado Libre, Moody's, Novo Nordisk, Nvidia, Rocket Lab, Tyler Technologies und Sixt. Und Marcel, mich interessiert jetzt natürlich deine Spekulation.
Ja.
Und deine Investmentidee der Woche.
Ja, ist vielleicht ein bisschen, also klingt ein bisschen egoistisch, aber ich glaube, ich würde sagen, meine fünf Vorschläge werden besser performen als deine, um hier ein bisschen Pfeffer wieder reinzubringen.
Okay, das war's. Das
Harmonie
war's.
Ist durch.
Marcel
hat halbe Stunde gehalten.
Alle fünf?
Nee, ich
also insgesamt.
Als Korb, die fünf werden vielleicht. Also
Marcels fünf Aktien werden im The Future Starts Now besser sein als die von Philipp. Viel Erfolg.
Ja, da wollte ich jetzt auch ein bisschen Pfeffer reinbringen.
Alles klar.
Das ist mir so, ja.
Wie lautet denn deine Investmentidee der Woche?
Meine Investmentidee der Woche, also ich habe zwar jetzt fünf genannt.
Ja.
Und würde sagen, dass es, ja, tatsächlich nach den guten Nachrichten könnte man Royalty Pharma durchaus mitbringen als Investmentidee.
Royalty Pharma?
Weil die Aktie ist zwar jetzt klar, sie ist 12% gestiegen jetzt letzten Freitag, weil sie gute Nachrichten gebracht haben und wir haben uns im Vorgespräch schon darüber unterhalten. Ja, die Aktie hat einen schönen Auftrieb dadurch bekommen, dass sie nicht nur 5% Dividenden erhöht haben, sondern auch ordentlich Aktienrückkäufe getätigen werden jetzt in diesem Jahr auf einem Niveau, was durchaus ja auch rein bewertungstechnisch vernünftig ist.
Ein Drittel aller Aktien wollen sie zurückkaufen.
Dann neuen Experten ins Haus geholt und ich glaube, das gibt nicht nur kurzfristig, sondern vielleicht auch nachhaltig Auftrieb. Kann man sich mal anschauen, auch als Dividendenwert mit 4% Dividendenrendite ist ja durchaus auch attraktiv.
So, dann hauen wir jetzt mal meine Investmentidee der Woche raus.
Ja, ich bin tierisch gespannt.
Adobe.
Oh, ja.
Adobe ist ein qualitativ hochwertiger Wert.
Ja.
Und am 52-Wochen-Tief.
Das stimmt.
Und ich glaube, jeder, der Adobe einmal haben wollte,
sollte sich so langsam aufmachen.
Der sie auch vielleicht gekauft hat, schon im letzten Jahr waren sie noch bei 638. Der wird ja was gesehen haben. Der wird hoffentlich jetzt auch immer noch was sehen. Und deswegen glaube ich bei $405, ja, ist zwar natürlich auch gefallen wie ein Stein, die letzten, im letzten Monat noch minus 15%, aber ich glaube, hier ist irgendwann mal Schluss.
Ja, die 400 Dollar Unterstützung ist vielleicht jetzt erstmal wichtig, dass die hält. Ansonsten darunter nochmal 20 Dollar rund, also 380 Dollar. Ich habe in unserer Börsen-WhatsApp-Gruppe geschrieben, dass ich, also für mich ist die Position Adobe voll, ich bin investiert. Aber bei 380 Dollar könnte ich, glaube ich, auch nicht mehr widerstehen. Da würde ich dann auch tatsächlich nochmal aufstocken. Vielleicht auch eher. Mal gucken.
Schauen wir mal Ende des Jahres, wo die Investmentideen dann so stehen. So, das war's für heute. Wir hören uns nächste Woche wieder. Was machen wir denn nächste Woche? Unsere Top-Ideen oder?
Depot-Rückblick könnte man noch machen vom Dezember, falls es jemand interessiert.
Nee. Ich würde sagen, wir machen einen Roast,
mal.
Oder?
Wir schauen mal.
Wollen wir einen Roast machen?
Wir lassen uns das mal durch den Kopf gehen.
Okay. Dann würde ich sagen, machen wir Deckel drauf und dann bleibt uns nur eins zu sagen. Wir sind deine Aktienbuddies und wir sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden und dann auch in diesen zu investieren. Also, tut uns einen Gefallen und bleib dabei bei deinen beiden Aktienbuddies von Modern Trading Investing. Ciao.
Ciao.